Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Erfolg an der Universität Basel. Dort hat man eine Entdeckung gemacht, die in Zukunft bei der Entwicklung von Quantencomputern helfen könnte. Darüber wollen wir heute bei Uniball sprechen, dem Wissenschaftspodcast auf Prime News. Bei mir zu Gast ist der Erstautor der Studie, Dr. Miguel Garbaillo. Herzlich willkommen. Mein Name ist Claude Bühler. Es gibt zur Quantenphysik das Bon mot, dass wenn man nicht mehr rauskommt, man verstanden hat, worum es geht. Könnten Sie unserem Publikum in groben Zügen sagen, was Quantenphysik ist?
Erstmal danke, dass ich hier sein kann und auch danke für diese sehr schöne Einstiegsfrage. Ich sehe Quantenphysik so als eine Art Regelwerk oder eine Art Knigge für die kleinsten Teilchen, die uns umgeben. Und es gibt einfach ein relativ klares Regelwerk, wie diese Teilchen sich beispielsweise in der Zeit weiterentwickeln, wie sie miteinander wechselwirken. Und was man eigentlich sieht, ist diese Theorie, die eigentlich sehr gut beschrieben ist, widerspricht häufig unserer klassischen Intuition. Und zwar im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das Kontraintuitivste daran ist, ist, dass sie wirklich nur Wahrscheinlichkeiten beschreibt, die vorhersagen, wie sich diese Teilchen verhalten. Und das funktioniert alles sehr gut, aber das, was man nicht beantworten kann mit der Quantenphysik, ist, warum diese Teilchen sich probabilistisch verhalten. Also das, wenn Sie an einen Gott glauben oder was auch immer, könnte wahrscheinlich nur diese Entität Ihnen sagen.
Wo kommt denn die Quantenphysik zur Anwendung? Also anders gesagt, welche Geräte hätten wir nicht, wenn wir keine Quantenphysik hätten?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Tatsächlich würde ich sagen, dass so die bekanntesten Erfindungen wahrscheinlich der Laser sind, Atomuhren, beispielsweise auch das MRI, also Magnetresonanztomographie. Und ebenfalls die Entwicklung heutiger Transistoren, also der heutigen Schalter in unseren Rechnern, in unseren Telefonen und Computern, wären nicht so weit entwickelt worden, wenn wir nicht irgendwie ein grundlegendes Verständnis vom Verhalten dieser kleinsten Teilchen hätten.
Also das ist eine absolut zentrale Technologie.
Könnte man sagen und wird vielleicht mit der Zeit auch noch zentraler.
Im Text der Uni Basel heißt es, auf Quantencomputern ruhen große Hoffnungen. Sie sollen bestimmte Rechnungen viel schneller ausführen als heutige Supercomputer. Warum ist ein Quantencomputer viel schneller?
Ich würde sagen, eines der Hauptkomponenten, würde ich sagen, ist, wenn Sie beispielsweise klassische Bits nehmen, also zwei Zahlen, dann können die jeweils alleine 0 und ein 1 darstellen. Okay? Das heißt, was Sie eigentlich haben, wenn Sie diese zwei Zahlen hier in Händen halten, ist, Sie können in einem Zeitpunkt eigentlich nur eine dieser vier Zahlen darstellen. Also Sie könnten sagen 00, 01, 10 oder 11. Jetzt ist aber der Witz, dass für Quantenobjekte der Zustand nicht a priori definiert ist, sondern eben nur mit einer Wahrscheinlichkeit definiert ist. Das heißt, im Endeffekt, was Sie eigentlich tun, wenn Sie zwei Quantenbits haben, ist, Sie stellen eigentlich mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung diese vier Zustände simultan in einer Entität dar. Das heißt, auch Operationen, welche Sie auf diese Zustände anwenden, werden mehr oder weniger zugleich ausgeführt. Ich lehne mich jetzt hier ein bisschen mit meiner Sprache aus dem Fenster, also ich hoffe, mein Kollegium jagt mich nachher nicht mit Heugabeln, aber das ist mal so ein bisschen eine Intuition. Also quasi das Alphabet, was Sie zur Verfügung haben, ist mächtiger, als wenn Sie einfach zwei klassische Bits vor sich haben.
Und das beschleunigt dann das Gerät?
Das führt eben dazu, dass Sie gewisse Kalküle, einfach gesagt, nicht sequenziell auf jedem dieser einzelnen Zustände ausführen, sondern eben simultan auf mehreren gleichzeitig. Und das kann eben zu einem sogenannten Speed-up führen, also zu einer zu einem schnellen Bekommen des Resultats.
Ja. Und können Sie uns einen Begriff geben, wie schnell dann das ist oder im Verhältnis ist zum Supercomputer?
Also das hängt eigentlich im Allgemeinen immer von zwei Dingen ab. Einerseits vom Problem, also wie das Grundproblem skaliert von sich aus, also wie es klassisch skaliert und wie gut der Quantenalgorithmus dieses Problem vereinfachen kann. Also beispielsweise gibt es Fälle, also das, was man sehr häufig hört, beispielsweise ist das Traveling Salesman Problem, das skaliert mindestens mit einer sogenannten Komplexität von 2 hoch n. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn Sie die Problemgröße n verdoppeln, also wenn ich vielleicht nochmal, ich habe jetzt gerade angenommen, dass die Leute verstehen, was das Traveling Salesman Problem ist.
Ja.
Tut mir leid, also stellen wir uns vor, wir starten in St. Gallen und wir möchten alle Städte der Schweiz in einem möglichst effizienten Rahmen abgrasen. Wir möchten, ich weiß nicht, Staubsauger verkaufen beispielsweise.
Ja.
Dann würde man klassisch eigentlich hingehen und sagen, ja gut, ich schreibe mir mal eine Liste auf und mache mal St. Gallen, Luzern, Zürich, Basel, Genf, Bern, schreib's auf. Und dann mache ich eine weitere Kombination, schreibe sie nieder. Danach sortiere ich diese Liste. Jetzt, wenn ich dieses Problem vergrößere, also jetzt nicht einfach die, sagen wir, 5 oder 6 größten Städte der Schweiz nehme, sondern die 10 oder 12 größten Städte der Schweiz, dann werde ich für die Lösung dieses Problems mit so einer, man nennt es auch Brute Force Methode, also mit so einem einfachen, sagen wir, Ausknechten des Problems, nicht doppelt so lang brauchen, sondern exponentiell länger. Es könnte 10 bis 100 Mal länger dauern mit einem klassischen Computer.
Mhm.
Und ein Quantencomputer verspricht eben eine solche ineffiziente exponentielle Skalierung auf hoffentlich eine lineare Skalierung runterzubrechen. Also bei einem Quantencomputer wäre tatsächlich bei einer Verdopplung des Problems die Rechenzeit auch nur doppelt so lang.
Der zentrale Baustein von Quantencomputern ist das Quantenbit, kurz Qubit. Können Sie uns Laien erklären, was das ist?
Mhm. Sehr gerne. Ich fange vielleicht mal an mit einem Beispiel, was vielleicht einige Zuhörer kennen. Und das ist beispielsweise der Münzwurf. Also wenn wir jetzt eine Münze vor uns hätten, ich habe leider meine zu Hause vergessen, und wir sie hier auf dem Tisch andrehen würden, dann würde man sagen, ja gut, die Wahrscheinlichkeit für Kopf oder Zahl ist 50-50.
Ja.
Und was aber hier wichtig zu beachten ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Münze 50-50 Wahrscheinlichkeit hat, Kopf oder Zahl zu werden, ist, weil wir einfach zu wenig Information haben über unser System in diesem Fall. Mhm. Also darum ist es hier eine 50-50 Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Jetzt, der feine Unterschied beim Quantenbit ist, dass eine intrinsische Eigenschaft ist, vom Quantenbit probabilistisch zu sein. Also das ist nicht aufgrund der Tatsache, dass wir zu wenig wissen über das System, sondern weil das System tatsächlich einfach probabilistisch, also eine Wahrscheinlichkeit hat, 50-50 in beiden Zuständen zu sein beispielsweise, bis wir es messen.
Also ich fasse das mal so zusammen, wie ich es verstehe. Also es geht gar nicht effektiv um Realitäten, sondern es geht um Wahrscheinlichkeiten. Also man kann eigentlich gar nicht den Realitäten bis zum letzten Rest nachgehen, sondern irgendwo schlägt dann quasi die Wirkung zu.
Kann man so sagen, ja.
Okay. Ja, und also Sie haben jetzt laut dem Medientext irgendwie Gas gegeben. Sie haben diese Quantenbits irgendwie beschleunigt.
Mhm.
Wie haben Sie das gemacht? Wie muss man sich das vorstellen? Und warum haben Sie das getan?
Also es ist so, der Antriebsmechanismus eines Qubits, der hängt eigentlich sehr, sehr stark von mikroskopischen Details ab. Also es gibt hier ein gigantisches Spektrum an Qubits. Alleine schon von dem Typus Spin Qubit, mit dem ich arbeite, gibt es wahrscheinlich noch 5, 6, 7, 8 Unterkategorien. Was aber die meisten, eigentlich alle Qubits miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie, ich nenne es jetzt mal, über einen Antrieb koppeln müssen an ein Kontrollgerät, was wir beispielsweise im Labor haben, um eben diese Spin-Flips zu treiben. Und im Normalfall ist es so, dass eben abhängig vom Mechanismus auch andere Dinge, wie beispielsweise eine Unreinheit in unserem Sample, also in unserem Device, ebenfalls reinfunken kann. Sozusagen über denselben Kanal, über den wir versuchen, das Qubit anzusteuern, kann eben eine stochastische Störung unser Qubit stören.
Was ist eine stochastische Störung?
Entschuldigung für diesen Jargon. Einfach irgendeine zufällig fluktuierende Unreinheit. Das könnte beispielsweise ein Atom sein, was einfach in der Nähe ist und plötzlich angeregt wird, beispielsweise durch ein Photon, was irgendwie von der Sonne kommen könnte. Und das kann unser Qubit stören.
Okay.
Also quasi das Umfeld von unseren Qubits kann eben dazu beitragen, es ebenfalls zu modulieren. Also man muss eigentlich auf gut Deutsch sagen, sobald ein Zugang existiert, um das System zu kontrollieren, was wir ja als Experimentalisten wollen, hat man gleichzeitig leider auch eine Hintertür, dass das Rauschen oder eben Störungen ebenfalls eintreten können.
Also wir befinden uns in einer komplett aufgelösten Welt von Teilchen, also wo es wo Teilchen oder sonstige Kräfte irgendwie direkt hineingehen können, also wo sie diese Prozesse auch gar nicht mehr vollständig isolieren können. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, vielleicht war es ein kleines Detail, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, wir arbeiten in fester Materie, also im Festkörper, also meine Kollegen und ich. Das heißt, wir haben hier wirklich 10 hoch 23 Teilchen, die im Endeffekt die Umgebung machen von unserem Qubit, weil das Ganze ist irgendwo ja aus Materie zusammengebaut, oder? Das heißt, im Endeffekt gibt es da eine große Anzahl an potenziellen Störquellen. Mhm. Und was wir eben gemacht haben, ist, ich meine, wenn Sie sich vorstellen, im ganz klassischen Sinne, wenn Sie jetzt ein Gaspedal oder die Antwort auf das Drücken auf ein Gaspedal in einem Auto betrachten, ist, dass, wenn Sie mehr Gas geben, man einfach schneller wird.
Ja.
Oder? Und viele Eigenschaften koppeln an diese streng monotone Antwort vom Drücken auf das Gaspedal und schneller werden. Das heißt aber auch, wenn ich nicht sauber drücke, das heißt, sagen wir, ich vibriere ein bisschen mit meinem Fuß auf dem Gaspedal, dann wird man schneller, langsamer, weil man so quasi eigentlich eine direkte Response oder direkte Antwort hat. Jetzt der Clou, den wir eben gemacht haben, und das ist ein bisschen, das geht sehr stark in die Tiefe, aber um es vielleicht oberflächlich zusammenzufassen, ist, wir haben diese Response so moduliert, dass sie auf ein Plateau kommt. Mhm. Und wenn Sie dieses Plateau auf einen schnellen Wert haben, dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie ganz leicht Ihren Fuß auf dem Gaspedal fluktuieren oder variieren, dann ändert sich der Wert kaum bis gar nicht.
Ja.
Das heißt, auch eine Störstelle, die dann irgendwie versucht, auf mein Gaspedal zu drücken und zu fluktuieren, wird keine Antwort erzeugen können oder nur eine minimale Störung einbringen können.
Ja, und diese Beschleunigung. Was bringt jetzt das bei der Entwicklung von Quantencomputern?
Das ist eine sehr gute Frage. Was eben sehr wichtig ist, ist generell bei diesen Quantenrechnungen, ist die Frage, wie viele Rechenoperationen können wir ausführen, bevor diese fragilen Quantenzustände zerfallen. Weil diese Quantenzustände, die sind nicht unendlich langlebig. Und da gibt es eigentlich auch eine relativ große Debatte, und Ich würde mal sagen wir mal, jemand gibt Ihnen eine fixe Zeit von irgendwie ein paar Nanosekunden oder Mikrosekunden, dann können Sie im Endeffekt mehr Operationen in diese begrenzte Zeit reingeben, wenn jede einzelne Operation schneller ist.
Mhm.
Das heißt, unser Ziel war es eigentlich hier zu versuchen, ob wir es tatsächlich schaffen können, auf eine Art und Weise unser Qubit, unsere Rechenoperationen schneller zu machen, ohne aber, dass wir dabei auch noch die Hintertür zu stark öffnen, das Rauschen unserer Gesamtlebenszeit auch noch reduzieren. Wir haben im Endeffekt, was man häufig halt beobachtet, ist, wenn man irgendwie einen Zugang findet, um ein Qubit schneller zu machen, gleichzeitig Störkomponenten ebenfalls leichter Einfluss nehmen können. Das heißt, es nützt sozusagen nichts. Ich habe vielleicht halb so lange gebraucht für eine Rechenoperation, aber ich habe auch noch halbe Lebenszeit. Was wir eben jetzt erreicht haben, ist, dass wir ähnlich lange bis längere Lebenszeit haben und dabei aber auch noch mehr Rechenoperationen sozusagen reinbringen konnten in das System.
Also das bedeutet im Grunde, dass Sie die Leistungsfähigkeit eines Quantencomputers mit dieser Art von Technik deutlich erhöhen können.
Genau, natürlich unter der Bedingung, dass exakt unser Ansatz der bahnbrechende Ansatz sein wird, der dann milliardenfach produziert wird. Also da möchte ich auch noch sagen, wir arbeiten hier an einem relativ neuen System.
Mhm.
Und das Witzige ist, wenn Sie mich jetzt fragen würden, wer irgendwie vorne liegt, ob unsere Systeme vorne liegen oder andere, hätte ich wahrscheinlich vor 2 Tagen gesagt, es wären andere Systeme wie supraleitende Qubits. Aber jetzt gab es witzigerweise gerade gestern eine Pressemitteilung einer Firma, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt wie wir auf Spins. Die sagen, ja gut, hey, wir haben jetzt schon mal einen Quantencomputer. Also es passiert gerade irrsinnig viel.
Aha, ja.
Auf dem Gebiet, ja.
Und wer kann dann das eigentlich nutzen und zu welchem Zweck kann man das nutzen?
Wenn Sie mich wahrscheinlich vor einem Jahr gefragt hätten, was so die Anwendungen sind, wer das nutzen kann, hätte ich wahrscheinlich das allgemeine Versprechen sozusagen gegeben, was man immer hört, oder? Optimierungsprobleme, wenn man sich anschauen möchte, irgendwelche Reaktionen von Molekülen simulieren, die sehr rechenaufwendig sind, die man aber halt im Quantencomputer halt direkt simulieren kann, dann wäre das wahrscheinlich meine Antwort gewesen. Aber heutzutage habe ich das Gefühl auch, dass immer mehr einfach versucht wird, durch einen spielerischen Ansatz Anwendungen zu finden. Beispielsweise, und das hätte ich eigentlich vor einem Jahr nicht erwartet, in der Unterhaltung. Weil wenn Sie sich vorstellen, wie ich am Anfang erwähnt habe, diese Quantenzustände sind wirklich probabilistisch, also wirklich das Beste, an was wir rankommen können, eine Zufallszahl, könnte man genauso, und das machen Leute tatsächlich, in einem Videospiel irgendwelche Ereignisse zufällig von einem Quantencomputer generieren lassen, ohne dass diese Dinge vorprogrammiert waren auf dem Videospiel. Jetzt kann man sagen, ja gut, wie hilft das der Menschheit? Ich wollte nur sagen, das ist ein Riesenteil, den man noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich vor ein paar Jahren.
Ja, ja, ja.
Also die anderen Dinge sind, wie gesagt, in Anführungsstrichen relativ offensichtlich, aber, oder, nein, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen zu großzügig formuliert, aber,
ja.
Optimierungsprobleme wollte ich damit sagen, das ist eigentlich so das Paradebeispiel, wahrscheinlich.
Ja. Und wie wurde diese Entdeckung, die Sie gemacht haben, in der Fachwelt aufgenommen?
Ich würde sagen, positiv, aber selbstverständlich auch auf eine gesunde Art und Weise kritisch. Ich meine, am Ende vom Tag arbeiten wir an der Grenze von dem, was wir verstehen über diese Systeme.
Ja.
Und dann kommt es halt automatisch auch in diesem sogenannten Peer-Review-Prozess zu einem Diskurs.
Mhm.
Und ich würde schon sagen, berechtigt fragen sich wahrscheinlich manche Kollegen, wie man es dann am besten implementieren kann in andere Systeme.
Mhm.
Und das ist etwas, da haben wir einfach ein paar Ideen und ein paar Vorschläge, aber es ist eben auch noch wichtig, das zu versuchen und das Risiko anzunehmen, unseren Ansatz in anderen Systemen zu implementieren. Also da gibt es immer eine gewisse Skepsis, wird es gehen, wird es nicht gehen, aber ich glaube, das gehört einfach zur Wissenschaft dazu,
ja,
dass nicht alle gerade aufspringen und sagen Hurra.
Sie haben vorher Peer-to-Peer erwähnt.
Ja.
Wie ist das genau gemeint? Wie funktioniert das?
Also wenn man eben eine Entdeckung macht und diese Entdeckung zusammenschreibt in ein Manuskript und das veröffentlichen möchte, dann ist es extrem wichtig, dass auf eine objektive Art und Weise dieses Schriftstück irgendwo gecrosscheckt wird von anderen Expertinnen und Experten.
Mhm,
oder das
also gegengecheckt.
Mhm. Genau, also im Endeffekt wird das dann irgendwo in eine Fachzeitschrift geschickt und die verteilen es dann anonym an Expertinnen und Experten im Feld und die checken auch, ob das Ganze, was wir hier behaupten, auch sound ist, also verhebt,
ja,
sozusagen.
Ja. Und wie funktioniert denn das eigentlich? Also wenn Sie so eine Entdeckung machen, geben Sie dann alle Daten raus? Also geht das dann an alle Leute? Können das Leute in San Francisco oder in China abrufen?
Ich würde sagen, das läuft auf verschiedenen Levels. Also wenn wir jetzt in einer idealen Welt leben, wir schreiben das Manuskript zusammen, dann publizieren wir es eigentlich möglichst schnell an irgendein Journal und möchten natürlich, dass es Open Access ist, dass das natürlich die Welt profitieren kann von der Entdeckung.
Open Access heißt also, alle können zuschauen, also alle können rein.
Genau. Mhm. Aber bis zu dem Stand vorher ist es nicht unbedingt der Fall. Also ich meine, man macht ja Forschung, man hat gewisse Ideen, man hat vielleicht irgendwie irgendeinen coolen Trick, den man vielleicht ausprobiert und ein Experiment, was man machen möchte. Und meistens ist eben, liegt bereits in der Idee des Experiments sehr viel Wert. Und es könnte natürlich passieren, dass jemand diese Idee aufschnappt und dann schneller publiziert. Also da ist natürlich auch ein gewisser Who-comes-first-Überlebenskampf dahinter. Aber eigentlich, nachdem es publiziert wird, ist es eigentlich doch für die Öffentlichkeit einsehbar.
Wie stark wirkt dieser Effekt Who comes first? Also wer kommt zuerst? Wie wichtig ist das?
Meinen Sie in der Wissenschaft?
Ja.
Naja, ich meine, wenn man jetzt in einer idealen Welt lebt, dann würde man natürlich sagen, es ist doch egal, Hauptsache das Wissen geht an die Welt und wir können alle als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon lernen. Natürlich ist es halt in der realen Welt so, dass es wichtig ist, dass natürlich besser ist für uns, wenn wir die Entdeckung zuerst machen als irgendein anderes Team. Naja, weil es auch ein bisschen unser Expertentum fundiert und irgendwo halt doch ein gewisses Maß existieren muss, woran man irgendwo die Qualität einer Forschungsgruppe misst.
Ja.
Also das ist natürlich jetzt immer der Spagat zwischen was ist eine Utopie und was. Also natürlich ist es wichtig, dass nicht irgendwie unsere Ansätze direkt bereits bei der Entstehung, bei der Konzeption der Idee nach außen lecken.
Ja. Bei der Utopie will ich einhängen. Mhm. Also was sind dann eigentlich die Perspektiven, die Sie haben, wenn Sie an der Quantenphysik und eben an Quantencomputern forschen? Also wohin soll das irgendwann mal gehen? Oder anders gefragt, werden wir irgendwann auch mal die Situation haben, dass wir eigentlich Quantencomputer zu Hause haben für den Heimgebrauch? Oder ist das abwegig?
Also ich würde sagen, es wird sehr wahrscheinlich nicht so sein, dass Sie so einen Kasten, das nennen Sie mal Kasten, weil ich kann es mir nur vorstellen, dass das irrsinnig viel Platz einnehmen müsste.
Aha, okay,
aber das dachte man über Computer in den 60ern ja auch.
Ja.
Also vielleicht stimmt das nicht, was ich gerade denke.
Ja.
Aber ich denke jedoch, einerseits wird es wahrscheinlich oder könnte es so ablaufen, dass man sozusagen über wahrscheinlich einen Cluster zugreift auf gewisse Rechnungen. Vielleicht wird man aber auch auf eine indirektere Art und Weise davon profitieren, indem beispielsweise einfach die Postpakete jetzt viel schneller und effizienter geliefert werden, weil die Post bereits ihre Routen optimiert hat. Und irgendwo manifestiert sich das dann auch bei mir im Alltag. Oder ich bekomme meine Post schneller, es gibt weniger Lieferungsbacklogs. Also ich würde sagen, auf eine direkte und indirekte Art und Weise könnte man wahrscheinlich profitieren in Zukunft.
Und mit welcher Perspektive oder eben mit welcher Utopie machen Sie eigentlich diese Forschung? Also dass irgendwo mal dann, also dass das irgendwie einen konkreten Nutzen bringt?
Also das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment, ich glaube, das habe ich ja am Anfang ganz kurz angetönt. Vor ein paar Wochen hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass gewisse Systeme, sagen wir beispielsweise supraleitende Qubit-Systeme, die Nase vorn hatten, weil sie bereits demonstriert haben, hunderte von Qubits bauen zu können.
Ja.
Jetzt, diese Anzahl, auch wenn sie relativ groß klingt, ist eigentlich für gewisse Problemgrößen immer noch ziemlich klein. Weil was sie eigentlich sehen müssen, ist, und das macht man eigentlich im klassischen Computer auf eine ähnliche Art und Weise auch, ist, wenn man ein Qubit vor sich hat, weil ich ja gesagt habe, im schlimmsten Fall kann es eine Störung geben und das Bit kann unabsichtlich flippen. Was man macht, ist, eine Art Redundanz einzubauen in das System. Also man sagt, gut, wir haben jetzt nicht einfach ein Qubit, was den Wert darstellt, sondern wir fassen jetzt 3, 4 oder 5 Qubits zusammen, die gemeinsam einen Wert repräsentieren, sodass, wenn eines auf gut Deutsch umkippt, es durch den die Mehrheitsvote wieder geflippt werden kann. Das heißt aber auch, dass sie 5-mal so viel Qubits brauchen, wenn sie jedes mit 5 Redundanzen darstellen müssen, oder? Und da wird das Ganze meines Erachtens sehr spannend und es ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, die mich persönlich treibt, in diesen Systemen zu forschen, auf Spin, auf Halbleitern, ist, weil es eigentlich bis heute wenige oder ich würde fast sagen keine mir bekannte Technologie gibt, welche in der Lage ist, ein Bauteil in so einer großen Anzahl zu produzieren wie die Transistortechnologie. Das heißt, was wir eigentlich versuchen, ist, wir versuchen aus etwas Ähnlichem wie einem Transistor, also einem Schalter in einem herkömmlichen Computerchip, ein Qubit zu bauen. Und in Ihrer Hosentasche, falls Sie ein Telefon bei sich haben, haben Sie auf etwa einem Quadratzentimeter 26 Milliarden solcher Schalter. Heute in Ihrer Hosentasche. Das heißt, wenn wir es hinbekommen, und einige Gruppen haben auch schon enorme Fortschritte gezeigt in der Richtung, wenn wir es also schaffen, eine Art oder Copy-Paste-Plakette von Qubits zu bauen auf dieser Technologie, dann können wir sehr schnell in sehr gute Anzahlen von Qubits hochskalieren in der Anzahl.
Ja. Also es geht im Wesentlichen um Tempo, Geschwindigkeit.
Ja. Also Rechenvolumen.
Die Anzahl an Prozessen beschleunigen.
Genau.
Und gibt es da eine Obergrenze oder wird es irgendwann mal eine natürliche Grenze geben?
Also so aus dem Stegreif würde ich sagen, wird es wahrscheinlich eine fundamentale Grenze der Informationsverarbeitung geben, die irgendwo bei Lichtgeschwindigkeit liegen muss. Und wenn man sagt, gut, das ist die maximale Geschwindigkeit, mit der sich Information transmittieren und verarbeiten lässt. Aber ich denke, weit vorher wird es einige andere Herausforderungen geben. Also ich meine, wenn wir uns jetzt alleine schon bei den Telefonen von heute anschauen, was Bottlenecks sind, dann sind...
Das sind Flaschenhälse.
Flaschenhälse. Dann sind eigentlich in der letzten Dekade etwa die Taktfrequenzen gar nicht enorm gestiegen. Also wenn man sich anguckt aus den 2000ern, was man so kennt von Megahertz und knapp beim Gigahertz Rechenprozessoren, ist das jetzt irgendwo in Richtung 3, 3,5 stagniert. Warum? Weil wir zum Teil beispielsweise an Materiallimiten gestoßen sind. Das die Isolatoren aus, so schnell hin und her zu schalten, ohne dass ein Leckstrom entsteht und dann irgendwie der Chip zerstört wird. Also ich denke, weit vorher werden wir wahrscheinlich an die intimen Limiten jeder dieser Systeme stoßen, habe ich das Gefühl. Aber ich kann das natürlich nicht garantieren. Musik.
wenn Computer immer schneller arbeiten, dann wird das auch bedeuten, dass wir irgendwann mal zunehmend Schwierigkeiten bekommen mit der Verschlüsselung von Daten. Wie stehen wir da in diesem Wettbewerb und wird dieser Wettbewerb so bleiben?
Das ist eine sehr coole Frage und ich meine, ich möchte mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber sagen wir so, bei dieser Verschlüsselung geht es im Grunde genommen darum, ein Schlüssel ist deswegen sicher, nicht weil er absolut sicher geschützt in einer unaufmachbaren Box ist oder versteckt ist, in einem Tresor irgendwo am Marktplatz, sondern weil, jetzt mal sehr einfach gesagt, um den Wert dieses Schlüssels zu errechnen, man sehr, 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 sehr lange braucht, damit meine ich vielleicht mehrere hundert Jahre und dieser Schlüssel, der wird wahrscheinlich im Tagestakt gewechselt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, zufällig diesen Schlüssel mit einem normalen Computer zu errechnen, ist irrsinnig klein. Jetzt haben wir aber am Anfang bereits angesprochen, dass für einen hypothetischen Quantencomputer diese enorme lange Rechenzeit vielleicht nicht so enorm lang ist. Andersherum aber, wenn jetzt jeder einen Quantencomputer hätte, könnte man wahrscheinlich auch sagen, gut, dann kann jeder einen noch komplexeren Schlüssel generieren, der dann auch für Quantencomputer schlecht zu berechnen ist. Jetzt kommt aber der Clou. Wenn wir jetzt alle hier stehen, die erste Person, die ihre Hände auf einen Quantencomputer bekommt, welcher so einen Schlüssel knacken könnte, hätte für einen gewissen Zeitraum einen sehr, sehr vehementen Vorteil gegenüber der anderen, oder? Und ich meine, das soll jetzt nicht dystopisch klingen, aber es ist schon ein bisschen, manchmal überkommt mich ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Ich möchte jetzt nicht reißerisch klingen, aber es ist nicht ohne Grund so, weshalb so viele Nationen, auch Staaten, so viele Ressourcen investieren in diese Technologie, weil es potenziell wirklich einen Unterschied machen könnte in gewissen Szenarien. Ja. Ich kann mir jetzt nicht alle ausmalen, ich möchte jetzt nicht irgendwie so tun, als würde ich Weltpolitik und alles verstehen, aber es ist irgendwo naheliegend, oder?
Ja.
Das heißt, darum ist es wichtig, dass wir alle daran weiter forschen.
Also mit der Geschwindigkeit steigt wahrscheinlich auch der Energieverbrauch.
Mhm.
Ist das so?
Ich würde sagen, es ist nicht an sich nur Geschwindigkeit, die eine Rolle spielt. Es ist vielleicht auch, wenn Sie wieder assoziieren, die Anzahl Qubits mit irgendwie schnelleren Rechnungen, weil man mehr parallel machen kann, können wir das mal vielleicht so stehen lassen. Wenn Sie tatsächlich mehr Qubits vor sich haben, oder wir haben jetzt immer so getan, als hätten wir diese Qubits vor uns, hier auf unserem Tisch bei Raumtemperatur. Dabei ist es tatsächlich so, dass viele dieser Systeme, weil es sehr fragile Quantenzustände sind, die leicht von der Umgebung gestört werden können, müssen alle diese Qubits häufig auf eine sehr, sehr tiefe Temperatur runtergekühlt werden, bei der die gesamte Umgebung ebenfalls sozusagen sich entspannt, relaxiert, in einen Grundzustand kehrt, so dass es weniger Wahrscheinlichkeiten gibt, dass diese fragilen Qubits gestört werden. Und es ist absolut nicht trivial, Systeme, vor allem größer werdende Systeme, effizient auf so tiefe Temperaturen zu kühlen.
Also nicht einfach.
Es ist nicht einfach, ja. Es ist, würde ich sagen, ist ein großer Energieaufwand, der bei einigen dieser Systeme halt tatsächlich der Fall ist. Und ja, das ist eben auch eine wichtige Frage.
An Quantencomputern wird weltweit geforscht. Wer hat da die Nase vorn? USA, China, Europa, Schweiz?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, wenn ich das einfach vielleicht mal machen darf, vielleicht hören das Leute nicht so ganz gern, ich würde gerne Europa als Kontinentaleuropa betrachten und gerne noch Großbritannien und die Schweiz in einen Pool nehmen.
Ja.
Es ist nicht eine einfache Frage. Sehen Sie, in den USA gab es sehr, sehr viele Ressourcen, eine sehr starke Anbindung auch an Industrien, an Firmen, die bereits sehr stark in Technologien investiert haben. Wie Sie aber sehen, heute scheint es der akademischen Welt nicht unbedingt so gut zu gehen in den USA. Also das weiß ich auch nur von einigen Leuten, die dann auch wieder nach Europa zurückkehren. Es gibt ja gewisse Umentscheidungen, ob Forschung gefundet werden soll oder nicht. Und ich würde sagen, wenn man jetzt vielleicht mal einfach die Stabilität betrachtet und sich anschaut, wie sicher kann man jetzt oder wie wahrscheinlich kann man Forschung betreiben in den nächsten Jahren auf einem mehr oder weniger stabilen Level, würde ich sagen, dass ich mich in Kontinentaleuropa doch sehr wohl fühle. Mhm. In dem Sinne, ich schätze sehr an Europa die doch eine gewisse Stabilität, die ich fühle.
Ja,
im Vergleich zu anderen Orten. Aber es ist vielleicht auch, weil ich diese anderen Orte nicht so gut kenne.
Ja.
Also da möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen.
Und welche Position sehen Sie für die Uni Basel? Also es gab ja auch einen Grund, warum Sie zur Uni Basel gegangen sind mit dieser Forschung. Mhm. Also was ist da besonders gut? Oder wo gibt es noch Optimierungsmöglichkeit?
Wenn ich vielleicht mal auf die Uni Basel-Fragen antworten darf.
Ja.
Die ehrliche Antwort ist tatsächlich, ich bin, als ich sehr jung war, sehr viel mitgerissen worden in der Welt. Und dann habe ich gedacht, ich möchte Physik studieren und ich möchte einfach mal bleiben. Aber ich kann Ihnen sagen, warum ich wieder an der Uni Basel studieren würde. Und zwar, das ist einfach, weil ich das Gefühl hatte, immer zu jeder Zeit zu den Leuten in die Büros gehen zu können. Es war immer eine gewisse Offenheit da in allen Forschungsgruppen. Man konnte einfach doch einen sehr direkten Austausch haben mit den Leuten. Mhm. Ich habe mich nicht anonym gefühlt. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja.
Und es hat mir eine sehr starke Grundlage gegeben, würde ich sagen.
Mhm. Ich möchte nochmals auf die Konkurrenzsituation kurz eingehen. Also wir haben vorher von Open Access, also freiem Zugang gesprochen. Gibt es aber auch da Daten, die man extra für sich behält, weil man irgendwie noch weiter daran forschen will, bevor man damit rausgeht? Oder tut man alles, was man entdeckt hat, tschack, raus, damit es global gegriffen werden kann?
Also tatsächlich ist es so, dass wenn es jetzt etwas gäbe, was wirklich irgendwo, sagen wir mal, Marktpotenzial hätte,
ja.
Nicht, dass ich jetzt große Erfahrung habe damit, aber der Prozess schon ist, dass man versucht, irgendwelche Patente vorerst zu sichern. Oder auch wenn man nicht 100% weiß, ob es funktioniert, einfach mal schauen, exploriert, was so die Patentmöglichkeiten sind und das dann erst publiziert. Mhm. Also da wird schon eigentlich auch interdisziplinär, ist das eigentlich ein Prozess, welcher so abläuft. Ja.
Mhm. Und welche Industrien haben an Ihrer Forschung Interesse? Also welche, ist das Pharma, ist das IT, wer gibt da auch Geld?
Mhm. Ich würde sagen, die Technologiefirmen, könnte mir jetzt gut vorstellen, also Staaten, damit meine ich auch Verteidigungsinstitutionen, rein theoretisch. Ich meine, wenn wir alleine davon reden, oder wegen dieser ganzen Kryptografie abhören, einen Vorteil haben in einem potenziellen Konflikt, sind Leute interessiert, natürlich auch in der Pharmaindustrie. Mhm. Alleine schon es ist manchmal nicht trivial, für eine gewisse chemische Reaktion den richtigen Katalysator zu finden. Mhm. Und da ist es meistens relativ zeitaufwendig, einfach auszuprobieren. Das heißt, wenn man direkt sozusagen das optimale Molekül errechnen könnte, könnte es sehr viel Zeit sparen. Das heißt, diese Entitäten sind natürlich auch interessiert. Mhm. Und dann IT, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob per se beispielsweise die Swisscom jetzt investiert hat in Quantentechnologien, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Ja.
Aber im Bezug auf nicht abhörbare Kommunikation ist da sicher auch Interesse.
Hm. Ja. Also Quantenphysik, das ist so ziemlich ein Zukunftsding. Ne?
Ja, doch auf eine gewisse Art und Weise. Es ist sehr schwer, finde ich, also für mich zumindest eine Voraussage zu treffen. Ich würde ehrlich sagen, viele Anwendungen ergeben sich doch irgendwo durch den Prozess. Ich meine, wenn ich jetzt einfach mal an Basel denke, wer hätte gedacht damals, dass eine Firma, welche Farbstoffe herstellt, plötzlich in einer Pharmaindustrie endet. Also das eine färbt meine Jeans blau, das andere hält mich von einer Krankheit. Es ist, sehen Sie, wie ich meine?
Ja.
Die Zeit wird auch irrsinnig viel zeigen, habe ich das Gefühl.
Ja. Die Wissenschaft, die schreitet voran. Und eine Zeit lang hat man wirklich wohl das Gefühl gehabt, ja, wir können in dem Falle auch immer mehr und mehr Fragen beantworten. Aber wenn ich mich umsehe, habe ich manchmal das Gefühl, dass je weiter der Fortschritt geht, eigentlich mehr vermehrt Fragen auftauchen, als Antworten gegeben werden können. Sind wir an diesem Punkt, dass eigentlich durch die weitere Forschung mehr Fragen aufgerufen werden, als Antworten gegeben werden können?
Wenn ich kurz eine Anekdote erzählen darf.
Ja.
Eine recht witzige Situation. Ich bin gestern am Bahnhof angekommen, auf dem Weg nach Hause. Und dann werde ich angestupst. Ich nenne jetzt mal diese Person aus Datenschutzgründen den Stefan. Aber es war ein alter Freund von mir, den Stefan.
Mhm.
Und ausgerechnet aus allen Personen in meinem Freundeskreis ist das der Einzige, der Philosophie studiert hat. Und wir haben des Öfteren über diese Fragestellung gesprochen. Und ich finde es eigentlich gerade nur sehr schön, dass ich ihm gestern über den Weg gelaufen bin. Und in dieser Diskussion würde ich sagen, sind wir auch zu dem Schluss gekommen, es gibt mal diesen Pool an Fragen, auf die Sie Antworten haben, oder? Und dann gibt es diesen Pool von Fragen, auf die Sie keine Antworten haben. Es gibt aber auch diesen Pool von Fragen, von denen Sie nicht wissen, keine Antworten drauf zu haben. Und dieser Pool ist wahrscheinlich exorbitant groß.
Aha. Ja.
Und das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Was ich aber schon sagen kann, ist, was mir persönlich sehr wichtig ist und auch generell an wie Wissenschaft gemacht wird, ist, der Diskurs ist deswegen irrsinnig zentral. Mhm. Weil nur indem wir uns austauschen mit den Leuten um uns herum, können wir entweder Antworten finden oder schneller finden auf Fragen, zu denen es bereits Antworten gibt und wir nicht wussten, dass es eine Antwort darauf gibt. Oder Sie können vielleicht sogar Fragen aufstellen, von denen wir nicht wussten, dass die Frage existiert, was uns einfach wieder eine Front gibt, an die wir gehen können zum Weitergraben.
Ja. Also. Ich möchte abschließen mit einer persönlichen Frage.
Okay.
Sie befinden sich in einem sehr abstrakten Gebiet. Was hat das mit Ihnen gemacht? Also auch in Bezug, Sie fahren Tram, Sie fahren Velo, Sie gehen irgendwie Fitness machen. Das ist eine sehr gegenständliche und konkrete Welt. Aber Ihre Welt, die besteht eben in einem aufgelösten Bereich von Teilchen und so weiter. Was hat das mit der Realitätswahrnehmung von Ihnen gemacht?
Also ja, man könnte meinen, ich bin am Weg zur Arbeit und schaue auf die Tramleitung und rechne mir irgendwelche Magnetfelder und Ströme aus. Nein, tatsächlich ist es nicht so. Es kann mal sein. Ich habe mal eine Küchenwaage auf eine sehr lustige Art und Weise repariert, aber das ist eine andere Geschichte. Was es schon mit mir gemacht hat, ist, ich glaube, es hat etwas in meiner Haltung geändert. Und über diese Zeit bin ich irgendwo damit konform geworden, dass es okay ist, auch Dinge nicht zu wissen.
Mhm.
Oder im Endeffekt habe ich das Gefühl, man assoziiert immer dieses Physik oder einen Doktor bekommen in etwas mit Expertentum erlangen. Das ist aber meines Erachtens ein bisschen ein Byproduct. Das, was es mit mir gemacht hat, mehrheitlich war, mir zu zeigen, wie viel ich eigentlich nicht weiß, aber damit umzugehen und aus diesem ganzen Nichtwissen etwas weniger Nichtwissen machen zu können. Also ja, Wissen zu schaffen in dem Sinne. Es ist mehr eine Grundhaltung, ja, die es mit mir gemacht hat.
Ein wunderbares Schlusswort. Herr Carbaido, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe es Ihnen nicht leicht gemacht bei meinen Fragen.
Vielen Dank auch Ihnen. Hier.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.